ich denke mal, dass wenn man akzeptiert, dass die Welt ein geschlossenes System ist, dann hört man auch auf, über die Zukunft nachzudenken. Und das Hauptproblem ist, dass wir im Grunde durch eine Vielfalt von Manipulationen durch die Medien, durch die Unterhaltungsindustrie, durch eine immer größere Verblödung von Fernsehen, also ich meine, ich gucke wirklich sehr selten Fernsehen, aber ab und zu in großen Abständen drehe ich das an und dann denke ich immer, nein, das kann doch nicht wahr sein. Die Leute sind dann noch viel blöder geworden und akzeptieren das. Also wenn Sie mal das gesamte Spektrum des Fernsehens angucken, das ist unglaublich. Und wie viele Leute gucken sich diesen Schwachsinn an? Und das hat Methode. Das hat die Methode, dass die Leute immer weniger selbstständig denken und immer weniger sich selber Gedanken machen, immer weniger Bücher lesen, immer weniger eigenes Wissen erarbeiten. Und dann fehlt, also da fehlt die Vorstellungskraft total. Und es fehlt die Sympathie und Empathie. Der Friedrich Schiller hat vor über 200 Jahren gesagt, in seiner Zeit, dass das größte Bedürfnis ist die Ausbildung des Empfindungsvermögens. Und das stimmt absolut. Die Leute haben, wenn man denen sagt, ja, heute sind wieder 5000 Leute von Afrika übers Mittelmeer gefahren und ertrunken. Sagen sie, ja, das ist schrecklich. Nächster Punkt. Was das bedeutet, dass Leute von Afrika Tag für Tag sich in Nussschalen begeben, wo sie 50% Chance haben, dass sie das nicht überleben. Wenn man dann nicht wirklich einen Aufschrei hat und sagt, es ist etwas fundamental nicht in Ordnung mit dieser Welt. Oder 1 Milliarde Menschen hungert jeden Tag. Jeden Tag sterben 50.000 Kinder an Hunger und Krankheiten, die ganz einfach zu überwinden wären. Ein bisschen Antimalaria-Tabletten, ein bisschen sauberes Wasser und es würde nicht passieren. Und dass man das einfach so akzeptiert, dass man sich keine Vorstellung macht, wie soll die Zukunft aussehen in 50 Jahren, in 100 Jahren, sondern man lebt Tag für Tag einfach so dahin. Und man hat die Nase auf dem Boden, in der Fußgängerzone weiß man, wo liegen welche Kippen, aber man hat nie auf die Sterne geguckt. Man versucht nie, sich eine Vorstellung zu machen, in welchem Universum leben wir denn überhaupt. Und also im Augenblick sind in der Astronomie jeden Tag ganz fantastische neue Entdeckungen, neue Sternformationen, neue Dinge außerhalb unseres Sonnensystems. Also wo im Grunde man jedes Mal sagen kann, Mensch, das ist ja unglaublich. Also wo man im Grunde feststellt, wenn man den Blick zu den Sternen aufrichtet, ne, und sich allmählich versucht, einen Begriff zu machen, in welchem Universum leben wir denn, ne, dass man dann eine ganz andere Beziehung bekommt und dass man dann auch irgendwie versteht, die Menschheit ist ja gerade erst mal 2 Sekunden da. Also wenn man davon ausgeht, dass vom Standpunkt der Geschichte des Universums die Menschen maximal 7 Millionen Jahre vielleicht weniger da sind. Dass die überlieferte Geschichte gerade mal 200 Generationen alt ist. 200 lächerliche Generationen. Und welche rasenden Fortschritte haben wir da gemacht? Der erste Schritt war mit Sicherheit, dass der Mensch gelernt hat, sein Essen zu kochen. Was für ein wahnsinniger zivilisatorischer Fortschritt. Man musste also nicht mehr Beeren essen und Bananen pflücken, sondern man konnte das Feuer nutzbar machen, um Gemüse, Kaninchen und andere Dinge zu kochen. Und man hat damit den Metabolismus des Menschen enorm vorangebracht. Und der Prometheus beschreibt das ja in dem Stück von Aeschylus, wie welche Wohltaten es gebracht hat, dass der Mensch das Feuer hatte. Es war ja nicht nur das Feuer, sondern man hatte Technologie, man konnte Landwirtschaft entwickeln, man konnte also im Grunde die Ernten berechnen, man konnte alle möglichen Dinge tun. Und das war aber nur der erste Schritt. Dann haben wir die Landwirtschaft entwickelt. Wären wir auf der Ebene der Sammler und Jäger geblieben, dann wäre das Potenzial der Menschheit nie über 5 Millionen maximal rausgekommen. hätte es einen ökologischen Holocaust gegeben und es wäre alles vorbei gewesen. Aber der Mensch ist immer wieder in der Lage, neue wissenschaftliche und technologische Entdeckungen zu machen, und die verbessern dann den Lebensstandard, verlängern die Lebenszeit. Und ich bin absolut überzeugt, dass in ein paar, weiß ich nicht, paar Jahrzehnten oder so, dass man die meisten Krankheiten überwindet, dass man den Alterungsprozess massiv verlangsamt, dass die Menschen viel länger leben können, wie er jetzt schon, die Lebenszeit hat sich ja enorm vermehrt. Und was ist das für eine Verschwendung? Gerade wenn man mal so viel weiß, dass man wirklich was bewirken kann, dann nehmen die physischen Kräfte wieder ab und alles war umsonst. Das macht ja keinen Sinn. Nein, das ist wirklich wahr. Also nein, und ich denke mal, wenn wir jetzt wirklich Grundlagenforschung weitermachen und im Grunde die Geheimnisse der physischen Schöpfungsordnung immer besser verstehen, dass wir am Anfang sind. Also in 100 Jahren oder in 1000 Jahren, wird man, also oder vor 10.000 Jahren, da hat man hier so ein Ding gehabt, also von der Größe. Und was war das vor 10.000 Jahren? Ein Faustkeil. Und damit konnte man seinen Nachbarn erschlagen. Und hätte man so eine Zeitmaschine und jemand... könnte also mit so einer Zeitmaschine in die Steinzeit reisen, könnte sein Handy mitnehmen, bin ich sicher, die Leute würden einen verbrennen als Hexe oder irgendwie kämpfen, wenn sie nicht verstehen. Ja. Ich bin absolut davon überzeugt, in 10.000 Jahren werden die Leute sagen, ach, die Leute haben gedacht, das wäre schon was. Dann wird man irgendwie wahrscheinlich Geräte haben, mit denen man eine Kommunikation mit Kolonien auf dem Mars organisiert und Transport vom Mond zum Mars organisiert oder andere Dinge. Also mit anderen Worten, die Vorstellung, oder dass man sich überhaupt mal vorstellen kann, dass es keine Armut mehr gibt auf der Erde, dass niemand mehr vor Hunger stirbt, dass keine Kinder mehr an schmutzigem Wasser sterben. Also ich kann mir vorstellen, dass in 10 Jahren Afrika ein blühender Garten ist, dass wir etwa 1000 neue Städte gebaut haben auf der ganzen Welt, mit schöner Architektur, mit guten Universitäten, mit guten Theatern, mit neuen Dichtern, mit neuen Komponisten. Jedes Kind hat Zugang zum Universalwissen. Wir werden viele, viele schöne Sängerstimmen haben, wie die wir am Anfang gehört haben. Das wird der normale kulturelle Umgang sein, dass man jedes Abendessen oder jede politische Veranstaltung oder den Tag anfängt mit Singen und Musizieren, um sich selbst in die richtige geistige Stimmung zu bringen. Dass Leute anstatt Bildzeitungen zu lesen, Gedichte schreiben. Also mit anderen Worten, man kann, wenn man sich das mal anfängt vorzustellen, welche Welt hätte man denn gerne? Und dann eine Vision macht und überlegt, wie kann man da hinkommen und anfängt dafür zu organisieren. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was eine Zukunftsvision haben kann und mit dieser Vision die Zukunft gestalten kann. Wenn man die Schweinchen, die sind sehr süß, wenn sie auf die Welt kommen, aber die werden immer zum Trog laufen, die werden immer dasselbe tun. Die werden nicht überlegen, wie können wir jetzt besseres Futter kriegen oder wie können wir vielleicht mal verreisen. Ja, die sind leider gezwungen, irgendwann werden sie geschlachtet und landen als Kotelett auf dem Tisch. Das ist traurig, ich finde das schrecklich. Ich möchte auch die Schweine, die ich irgendwann mal esse, nicht persönlich kennenlernen. Das ist mir äußerst unangenehm. Aber die Tiere sind begrenzt. Also ich bin ein großer Tierliebhaber. Ich bin Franziskanerin in dem Sinn. Also für mich sind die Tiere meine Schwestern und Brüder, aber trotzdem sind sie begrenzt. Wenn man dem Hund sagt, wir gehen morgen spazieren, dann rennt er zur Tür und wackelt mit dem Schwanz, weil er versteht nur spazieren. Aber er versteht das Konzept morgen nicht. Man kann dem Hund nicht morgen erklären. man kann auch nicht sagen, in 2 Monaten hast du Geburtstag, dann kriegst du eine dicke Wurst. Dann bleibt die Wurst sofort. Also man muss wirklich nochmal Respekt dafür haben, dass der Mensch was ganz Einzigartiges ist. Die Leute sind gar nicht mehr bewusst. Zum Beispiel gehen Sie mal in ein Krankenhaus hier in Berlin. Sie haben sofort eine hochzivilisierte Kultur von Medizintechnik, von Ärzten, die Fachwissen haben. Dann gehen Sie in Frankfurt auf den Flughafen. Mann, ich meine, bin jetzt kein Fan vom Frankfurter Flughafen, das ist ein hochkomplexes Gebilde. Da kommen tausende von Flugzeugen, präzise landen, fliegen, Flugpläne, Flugsicherung. Extrem komplex. Deshalb habe ich ja auch gesagt, Frankfurt. Nein, aber ich wollte damit nur mal, dass man die Augen wieder aufmacht und einfach bewusst wird, wie viel Nutzen des wissenschaftlichen und technologischen Verstandes und der Forschungsfähigkeiten des Menschen, die als ganz selbstverständlich um uns herum haben, wo die Leute gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Aber wenn man das bewusster sieht, dann sieht man auch, wo ist der notwendige nächste Schritt. Und der notwendige nächste Schritt ist die nächste Stufe der Evolution. Und die nächste Stufe der Evolution ist die nächsthöhere Energieflussdichte, Kernspaltung der 4. Generation, Kernfusion. Dann danach wird wahrscheinlich Materie, Antimaterie kommen, was noch vollkommen ungeklärt ist, aber man weiß schon, man wird irgendwann diese enormen Energien beherrschen müssen, wenn wir als Gattung im Weltraum überleben wollen. Und wenn man den Fortschritt der Vergangenheit sieht, dann kann man daraus den Optimismus nehmen, dass uns das auch in der Zukunft möglich sein wird. Vorausgesetzt, wir benutzen diese wunderbaren Gaben, die wir haben. Aber wenn man den Kopf ausschaltet, also ich meine, wenn man einfach nach Hause kommt und diese Fernsehshows anschaut und dann sein Bierchen auspackt und dann die Füße hochstreckt und das war's dann passiert es natürlich nicht, sondern man muss schon ab und zu sagen, okay, dieses Wochenende setze ich mich mal hin mit Schiller, mit Humboldt, ich versuche Kompositionen zu vergleichen, ich höre mal 3 Aufnahmen an vom selben Stück und höre, welcher Komponist oder welcher Dirigent hat den Komponisten besser verstanden. Dass ich mal versuche, mir die Sachen zu begreifen. Oder ich glaube nicht nur, was in den Fußnoten steht, sondern wie hat denn der Kepler die Gravitation entdeckt? Wie hat der Aristoteles den Erdumfang bis auf 50 Kilometer rausfinden können, obwohl er nicht wusste, dass die Erde rund ist, weil er mit dem Flugzeug von außen geguckt hat oder von ein Raumschiff, sondern er hat aufgrund von Beobachtungen, das war 350 vor Christus, so ungefähr, da ist niemand mit dem Raumschiff rausgefahren und hat gesagt, die Erde ist rund. Aber diese Leute haben gewusst, die Erde ist rund, haben 2 Sonnenpegel aufgestellt, beide um 12 Uhr mit einem gewissen Abstand zwischen Alexandria und einer anderen Stadt. Dann haben sie aus der Differenz der Schatten berechnet, dass der Erdumfang so viel sein muss. Das kann man heute als Experiment selber machen. Ja, und dann besitzt man sowas. Dann lernt man das nicht aus einem Buch, sondern dann hat man es entdeckt. Oder man guckt sich mal an, wie ist denn ein Sonett von Shakespeare aufgebaut? Oder ein Gedicht von Schiller? Und man versucht mal herauszufinden, warum ist dieses Gedicht etwas mehr als die Prosa? Warum schreibt man überhaupt Gedichte? Ist es eine völlig sinnlose Beschäftigung? Oder kann man mit diesen zarten Gebilden etwas ausdrücken, was in der Prosa nicht geht? Und ich glaube, was fehlt, ist Vorstellungsvermögen, Empfindungsvermögen und eine Vision von der Zukunft. Und deshalb macht mein Ehemann ja immer diese Polemik gegen die praktischen Leute, die also nur sagen, das ist mein praktisches Interesse und alles andere interessiert mich nicht. Aber praktische Leute blicken halt auch nicht durch.